Der Unberechenbare. Ein Podcast des Schleswig-Holstein Musikfestival über den dänischen Nationalkomponisten mit Professor Dr. Wolfgang Sandberger und Professor Dr. Tomi Mäckeler aus dem Studio 1 der Kulturakademie der Vorwerker Diakonie. Folge 8. Nielsen lebt.
Nielsen lebt. Lieber Tomi Mäckeler, ja, das könnte ein sehr vitales Motto sein. Nielsen lebt. Und er ist ja selbst auch ein sehr vitaler Mensch gewesen, was seine Ehe mit der Bildhauerin Annemarie Brodensen ja dann doch auch belastet hat, das muss man sagen. Mitten in der Krise 1914 schreibt er eine Serenata in Vano, also eigentlich eine vergebliche Serenade. Das Stück beschreibt, wie der Liebesruf eines Musikers ungehört vor dem Haus der Geliebten sozusagen verhallt. Ist das jetzt autobiografische Musik?
Das kann sein. Ich würde nur nicht vermuten, dass es um die Ehefrau ging, sondern vielleicht um eine andere Frau. Also das Stück ist ja ein Gelegenheitswerk und soll die Lebendigkeit ja auch insofern demonstrieren, als Nielsen nie in eine akademische Richtung hintendiert hat, sondern die Lebendigkeit des Musiklebens auch reflektiert hat. Hier hat er ein Gelegenheitswerk wirklich geschrieben für ein sehr ungewöhnliches Ensemble aus Klarinette, Fagott, Horn, Cello und Kontrabass. Also das ist so ein, vielleicht zeittypisch irgendwo das Experimentieren mit ungewöhnlichen Besetzungen. Ja. Piero Lunea von Schönberg wäre jetzt das bekannteste Beispiel vielleicht genau aus dieser Zeit. Die Funktionalität der Musik, dass er wirklich das Fingerspitzengefühl immer besaß, dafür für die Musiker was Richtiges zu tun und zu schreiben. Auch die Frechheit, die er besitzt, insofern als das Gegenstück für dieses Werk Beethovens Septett war, meine ich, in dem ersten Konzert, wo das Werk gespielt wurde. Und da wird auch immer wieder darauf hingewiesen, dass der wirklich so eine Art von Anti-Beethoven-Stimmung irgendwo aufbaut. Leonard Bernstein hat ja auch gesagt, dass das Nielsen in seiner Musik prophetisch ist und trotzdem einen neurotischen Enthusiasmus besitzt. Und das ist irgendwie so eine Sache, die jetzt natürlich für viele Sinfonien gilt, aber ich glaube für die Musik insgesamt, dass es sowas Prophetisches insofern gibt, als er auch am Anfang einer ganz großen Katastrophe oder in der Ehekrise nie die Hoffnung verliert. Also er denkt immer nach vorne hin, er denkt immer daran, es wird eine bessere Zeit geben und lässt sich nicht deprimieren.
Im Tonfall würde ich mal sagen, wenn der Begriff nicht so abgedroschen wäre, dann doch ein sehr musikantischer Tonfall, den wir hören in einer sehr originellen Klangkombination. Ein Ausschnitt aus der Serenata in Vano von Carl Nielsen aus dem Jahr 1914.
Ein Werk, das wirklich daran erinnert, wie wichtig Nielsen war als Komponist für die Bläser. Also Holzbläser, obwohl er selbst Geiger war, konnte er wirklich beseelen. Also es gibt ja immer diese Suche nach dem Charakter des Instrumentes. Und das ist sozusagen insbesondere dort spannend natürlich, wo es um diese Instrumente geht, die im frühen 20. Jahrhundert nochmal wirklich entdeckt werden. Also auch Arnold Schönberg hat ja die Klarinette insbesondere geschätzt als ein besonders geeignetes Instrument für neue Musik und die Flöte natürlich.
Klar. Und eine ganz große Rolle spielt die Formation des Bläserquintetts. Ist ja so, wenn wir jetzt in der Klassik Haydn, Mozart, Beethoven, Königsdisziplin, Streichquartett, könnte man fast sagen, dass so die Antwort darauf das Bläserquintett ist, diese ja wirklich tolle Formation, für die ja Hindemith, Schönberg, alle möglichen Komponisten ja auch damals geschrieben hat, eben auch Carl Nielsen 1922, ein fabelhaftes Stück. Und natürlich sind die Bläser da disparater als jetzt vielleicht in so einem homogenen Streicherklang. Ja, das ist, bietet schon ganz andere Möglichkeiten.
Aber gerade hier in dieser Serenata finde ich faszinierend den Beitrag von Cello und Kontrabass. Ja. Also dass es eben nicht ein Bläserquintett ist, sondern tatsächlich nochmal mit zwei Streichern, die recht massiv auch auftreten.
Hier gerade, was wir gehört haben, eine wirklich fulminante Kontrabasspartie und die dann doch nochmal eine ganz eigene Farbe damit hineinbringt.
Und damit kann man auch schön demonstrieren, auf welche Basis dann solche Werke wie beispielsweise das Flötenkonzert oder auch das Klarinettenkonzert, was ja dann sozusagen das Spätwerk von Nielsen tatsächlich schon markieren, auf welche Basis sie entstehen. Also diese Kammermusikalität ist nicht nur für dieses Spezialensemble typisch, sondern auch durchaus für die orchestral besetzten Solokonzerte und immer wieder in den Sinfonien. Aber diese kammermusikalische Basis anstelle der symphonischen Basis bleibt ja dann sozusagen übrig, auch im Spätwerk für Solokonzerte.
Ja, Flötenkonzert haben Sie gesprochen, Klarinettenkonzert. Traurig sind, glaube ich, nur die Oboisten, dass sie kein Konzert bekommen haben. Obwohl ja sonst tolle Partien, aber wie Claude Debussy, das haben eigentlich die Komponisten dann erst später ja gemacht mit Heinz Holliger und anderen großen Oboisten wie Lothar Faber oder wen man nennen will. Wir hören jetzt noch mal hinein in das Flötenkonzert aus dem Jahr 1926. Flötenkonzert und bei der Flöte sind wir da irgendwie in dieser Szenerie doch auch irgendwo im alten Arkadien. Das ist ja das Traumland sozusagen, nach dem sich die Menschen sehnen, wo es einerseits ja diese wunderbare Idylle gibt der Natur, wo kein Unkraut, kein Ungeziefer und kein Unwetter irgendwie stören können. Und wir haben diese wunderbaren Bewohnerinnen und Bewohner, die Hirten, die eben die Flöte spielen und auf der anderen Seite die Nymphen, ewig jung und schön. Was kann es Schöneres geben als jetzt die Flöte, die das Ganze imaginiert hier doch bei Nielsen, immer noch.
Und man darf auch nicht vergessen, er wollte ja tatsächlich für alle Instrumente des Bläserquintetts ein Solokonzert schreiben, nur dazu reichte das Leben dann nicht mehr. Also das heißt, er war da dran. Das wäre dann eine wunderbare Kombination, verschiedene Sichtweisen vielleicht auf die Arkadien oder verschiedene Sichtweisen auf die Welt von Dionysus. Oder das ist diese Idee nochmal vielleicht wichtig dabei. Viele Entwicklungen der 20er Jahre, höre ich, sind hier auch wichtig. Also man denkt jetzt an die ganzen etwas kleiner besetzten Konzerte, auch Alban-Berg-Kammerkonzerte und so etwas, wo einfach das Orchester kammermusikalisch intensiviert wird. Da lebt die Musik, da wird die Musik, der Satz wird belebt. Also das ist die Art und Weise, wie Nielsen lebt. Nielsen lebt, weil die Musik lebt. Also die ist wirklich alles umfassende Lebendigkeit seiner Partituren ist das, wie die Art und Weise, wie er lebt.
Ja, jetzt haben wir noch ein Beispiel aus der Gattung des Konzerts, und zwar das Klarinettenkonzert Opus 57 aus dem Jahr 1928, ist also schon ein Spätwerk, er stirbt ja 31, Und was gibt es da zu sagen?
Naja, vor allen Dingen tatsächlich, dass wir haben ja immer wieder die Situation, also dass ein Komponist natürlich das letzte große wichtige Werk einige Jahre vor dem Tod auch schon schreiben kann, wenn er nachher dann kränkelt. Also Nielsen hatte mit Krankheiten zu tun, er ist ja dann im Schlaganfall, gestorben, nachdem er sich nochmal übrigens in eine Aufführung von Maskerade sich verabschiedet hat vom Publikum. Also er zeigte sich noch als sehr kranker Mann nach dem ersten Schlaganfall und verbeugt sich und Publikum verabschiedet sich von ihm, also irgendwie klar, er nimmt Abschied. Das ist natürlich dann erst 3 Jahre nach diesem Klarinettenkonzert, aber trotzdem haben wir hier wirklich das große Finale seines Gesamtwerkes für mich. Also ich muss ganz privat auch ausplaudern, dass das Klarinettenkonzert mein Zugang zu Nielsen war vor vielen, vielen Jahren. Also das ist das erste Werk gewesen, worüber ich arbeiten durfte. Auch ein relativ zentrales Repertoirewerk für die Klarinettisten. Also das ist, glaube ich,
unglaublich schwer zu blasen und dann doch auch so sehr verrückte Musik. So ist meine Wahrnehmung. Es gibt ja, Sie hatten schon mal darauf hingewiesen, diese irre Kombination zwischen Blasinstrument, also der Klarinette und hier Trommel im Pas de Deux, solche Sachen hören wir, oder lyrische Nachrufe eigentlich letztlich auf diese ganze romantische Epoche. Es hat ja doch sehr viele Facetten und trotzdem ist es, finde ich, so unglaublich komprimiert geschrieben, also richtig dicht auf den Punkt, eben keine Plauderei wie jetzt zwischen uns, sondern es ist eigentlich etwas, was wirklich so auf den Punkt ist, ne?
Ja, auf dem Punkt einerseits und dann auf welchem Punkt ist vielleicht auch eine gerechtfertigte Frage. Also Robert Layton, der ja wirklich ein Kenner der nordischen Musik in BBC ist und war, hat gesagt, wenn es überhaupt Musik aus einem anderen Planeten geben soll, dann ist dieses Werk Musik aus einem anderen Planeten, wo ich mich wirklich frage, was meint er genau damit?
Nach Schönberg, ich fühle Luft von anderem Planeten. Das war Niels Thomsen mit diesem Ausschnitt aus dem Klarinettenkonzert Opus 57 von Carl Nielsen. Ja, ein spätes Werk 1928. Und da muss man sich natürlich immer fragen, Sie, Herr Meckele, sind der große Sibelius-Experte, der ja viel älter geworden ist. Wenn der Nielsen jetzt noch 2 Jahrzehnte gelebt hätte, was hätte da noch kommen können? Oder ist das eine unzulässige, nur spekulative Frage?
Ja, das Interessante an der Frage ist natürlich, dass wenn man an die großen Klassiker des Nordens denkt, also Sibelius, Nielsen und Wilhelm Stenhammer, beide haben um diese Zeit herum eigentlich aufgehört, also aus verschiedenen Gründen. Stenhammer ist ja 27 schon verstorben, hat bis zuletzt noch komponiert, fast bis zuletzt. Nielsen, 28, Klarinettenkonzert, da hört so langsam auf. Und bei Sibelius ist auch nicht viel mehr gekommen nach dieser Zeit. Also alle hören so Ende der 20er Jahre auf. Alle, also Sibelius aufhören speziell, weil er ja natürlich noch so lange lebte. Interessant bei Nielsen ist, dass er ja genau in dieser Zeit, 28, sich auch in einem Interview zu Jazz geäußert hat. Und wenn man jetzt über die verschiedenen Sachen nachdenkt, die bei Nielsen vorkommen, also die verschiedenen Stile, ist Jazz eigentlich etwas, was normalerweise eigentlich nicht zu hören ist. Aber hier, in einem Klarinettenkonzert, ist er schon sehr dicht dran. Und er hat sich aber sehr negativ zu Jazz geäußert. Also er gehört zu zu den Komponisten dieser Zeit, die gesagt haben, Jazz ist Müll, Jazz ist einfach unerträglich, darf nicht sozusagen sich breit machen in den Medien. Es ging ja damals auch um Rundfunk
zum Beispiel. Klar.
Und da war er extrem negativ. Und in der ganzen Jazz-Geschichte oder Rezeptionsgeschichte wird Nielsen dann gelegentlich auch zitiert. Also er tritt auf wie so ein alter Akademiker, so ein Professor, der sagt, Jazz ist schlecht.
Und das also ist andere als andere, wie Hindemith oder Stravinsky oder die ja den Jazz durchaus aufgegriffen haben und weitergeführt haben oder ihn sozusagen absorbiert haben.
Ja, und eben, dass bei Nielsen früher fehlt und hier jetzt plötzlich durchbricht irgendwie dieses Jazzige oder dieses. Und was ich an diesem Klarinettenkonzert auch so faszinierend finde, ist, dass auch sowas wie ein Ohrwurm sich fast schon bildet, weil dieses mit Motiv, dieses jazzige, coole Motiv aus einem anderen Planeten oder wie auch immer, das entwickelt sich so ein bisschen ständiger dadurch, dass sich das Motiv wiederholt. Man erinnert sich daran. Das ist eigentlich untypisch für Nielsen früher gewesen. Also wenn es Ohrwürmer gibt bei ihm, so ganz kurze, die verschwinden sofort wieder. Also er entwickelt seine Ohrwürmer normalerweise nicht. Hier schon ein bisschen. Das ist also für mich sowas wie eine unerträgliche Schönheit, die in dieser kaputten Umgebung des sehr zerlegten Satzes wie so eine erstaunliche Blume wirkt.
Nielsen lebt, lieber Tomi Mäkelä, das kann man nach unseren Podcasts bestimmt sagen. Karl Nielsen, der Unberechenbare. Es war sehr schön, sich mit Ihnen hier zu diesem Komponisten auszutauschen. Ebenfalls ein unberechenbarer Austausch. Ich habe jedenfalls sehr viel gelernt. Vielen Dank dafür. Und ich denke, wir sagen wieder Tschüss mit dem Hahnentanz aus der Oper Maskerade. Einen schönen Sommer.
Und auch Tschüss von mir aus.
Der Unberechenbare, ein Podcast des Schleswig-Holstein Musikfestival über den dänischen Nationalkomponisten mit Professor Dr. Wolfgang Sandberger und Professor Dr. Tomi Mäkelä aus dem Studio 1 der Kulturakademie der Vorwerker Diakonie.